Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 20. August 2024. Eine neue Episode von Carbon und Laktat steht an eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und hier sitzen zwei Franks. Nein, wir kommen beide aus Orten mit Frank. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur.
Nils Fließer, das war eine wilde Überleitung. Aber Frankfurt, ja, es spielt ganz viel Frankfurt eine Rolle die letzten Tage und eigentlich immer noch.
Ja, du warst in Frankfurt, ich war in Frankfurt, aber für mich war es Durchgangsstation einen Tag bevor ihr angekommen seid.
Ja, erzähl mal, du hast ja eine wilde Tour hinter dir.
Ja, also der große Schwerpunkt lag bei Frank auf Frankreich natürlich. Olympische Spiele von vorne bis hinten, also von der verregneten Schlussfeier bis zur imposanten, nein, Eröffnungsfeier bis zur imposanten Schlussfeier. Ich habe vieles mitgenommen, über vieles berichtet. Meine beiden Schwerpunkte waren natürlich der Schwimmsport, der sich über 9 Tage hingezogen hat, eingebettet in diesen Tagen, dann das Triathlon-Einzelspektakel, alles anders als geplant an einem Tag, mit frühmorgendlichen Aufstehsessions, wo ich dann an der Bushaltestelle saß, weil es noch so früh war, dass nicht meine U-Bahn fuhr, an der Bushaltestelle erfahren habe, kannst dich wieder hinlegen, heute findet hier nichts statt. Ja, das haben wir alles lang und breit berichtet auf trimark.de und natürlich dann eben auch der Schwimmsport auf swim.de. 9 Tage insgesamt, 17 Sessions, von denen ich nur eine verpasst habe. Also ich bin tatsächlich 16 Mal in dieses großartige Stadion der La Défense Arena rein und wieder rausgegangen. Habe am vorletzten Tag erst festgestellt, dass es ein Journalistencafé gibt. Aber ich war eben tagsüber nicht da, weil ich andere Dinge zu tun hatte oder auch raus wollte. Und hab sie alle gesehen, hab alles gesehen.
Packt dich das, das frage ich mir jetzt wirklich. Also klar, ich gucke natürlich im Fernseher mit der deutschen Brille, gucke ich dann auch immer noch mal schwimmen und hier und da. Aber den ganzen Tag schwimmen zu gucken in der Halle, packt dich dann jeder Lauf wieder so, dass du denkst, oh, ist das geil. Ich meine, das sieht ja immer schnell aus. Also für mich, ja. Ich bin ja Laie, sieht das auch alles gleich aus. Und dann guckst du dann am Ende auf die Uhr und dann so, ja, einer hat gewonnen. Das war überspitzt jetzt.
Das war überspitzt. Also erstmal hat man natürlich unterschiedliche Positionen am Pool. Ja, die werden, die kann man sich relativ frei aussuchen bei den Vorläufen morgens. Da kann man auch mal irgendwie hoch auf die Tribüne gehen oder so. Es sei denn, man ist auf der sogenannten Position A1. Da darfst du dich nicht mehr bewegen, nicht mehr Pipi machen, nichts essen. Ja, also es war auch klare Auflage, hier wird nicht gegessen. Die wollen keine mampfenden Journalisten im Fernsehen haben, keine mampfenden Fotografen. Für abends gab es feste Tickets, ja. Also da war klar, wo man zu sitzen hat. Morgens konnte man sich so ein bisschen aussuchen, da war es ein bisschen freier, aber die Schwimmfinals sind klassischerweise High-Demand-Events, wo nach einem ganz komplizierten Verteilverfahren dann noch Tickets an die Journalisten runterverteilt werden. Das geht los beim IOC, das sich anguckt, welche Nationen sind vertreten, dann kriegen die nationalen Olympischen Komitees ein Kontingent von Tickets. Das verteilen sie an die Organisationen, also quasi an Spomedes, das heißt, ich muss mich als Spomedes einmal in einer App einloggen, dem Spomedes-Fotografen Frank Wechsel das Ticket zuteilen oder es eben zurückgeben. Dann muss ich mich als Frank Wechsel einloggen, dieses Ticket annehmen und abends mich damit ausweisen, um ins Stadion reinzukommen. Das wird auch sehr eng kontrolliert. Also es gab früher auch mal so Schlupflöcher, wenn man nicht jeden Tag ein Ticket hatte. Gehen wir nicht ins Detail. Aber das wird sehr eng kontrolliert. Ich hatte, weil wir eben auch Schwimmsportmedium sind, für jeden Abend ein Ticket. Und das zweite High-Demand-Event, wo ich dann noch drin war, war die Schlussfeier. Das ist eigentlich immer relativ einfach, ein Ticket zu bekommen. Für die Öffnungsfeier habe ich mich nicht drum bemüht. Und alle Fotografen, die da waren, haben gesagt, sei froh, dass du dir das nicht angetan hast.
Ja, am Fernseher war es fantastisch.
Ja, so, ich habe dann gehört, wir haben dann 4 Stunden auf engstem Raum, und er hat mir gezeigt, der Fotograf, wie er da zu sitzen hatte, gesessen im strömenden Regen, bis es überhaupt losging. Und dann haben wir nur Details gesehen und haben uns dann gefreut, dass am Ende Céline Dion bei uns vor der Nase auftritt. Ja, sie war dann pixelgroß auf dem Eiffelturm.
Ja, also viel besser mit dem Regen war das jetzt in Frankfurt auch nicht, muss ich sagen, zumindest am Anfang.
Apropos Eiffelturm, ich wollte auch drauf, ich hatte Tickets und war am Sonntag der Schlussfeier pünktlich da, um 3:15 Uhr, ich hatte Ticket für 3 Uhr und dann hieß es auf einmal, hier wird alles evakuiert. Bitte alle sofort das Gelände verlassen, nicht umdrehen, keine Fotos machen. Was war passiert? Es ist jemand geklettert und in dem Moment wusste man noch nicht, ist es ein Terrorist, der da oben eine Bombe legt, ist es ein Selbstmörder, der von da oben runterspringt. Am Ende war es einer, der Spaß am Klettern hatte, professionell ausgestattet war und, glaube ich, nicht wusste, welchen Ärger sich der Mensch da einhandelt.
Ja, und das hast du aber alles dann hinter dir gelassen. Du hast dich genau. aufs Fahrrad gesetzt. Ja,
nur um nochmal so ein bisschen ein Gesamtbild zu geben, ich habe natürlich dann, als Schwimmen und Triathlon keine Rolle mehr spielte, mir andere Dinge angeguckt. Wir hatten ja noch das Freiwasserschwimmen, ja, das war natürlich auch berichtenswert, mit einer Silbermedaille für Deutschland. Ja, also im Schwimmen, ja, also die Bilanz geht langsam wieder bergauf, ja, vor allem diese Trainingsgruppe Magdeburg, Bernd Berghahn, das funktioniert sehr gut. Bernd Berghahn hab ich getroffen, den Bundestrainer Schwimmen. Weißt du, was das Erste sagte, was das Erste war, was er mir sagte?
Nee.
Hast du das Heft mit Anne dabei?
Ah, seine Anne.
Ich meine, der steht da beim wichtigsten Wettkampf seiner Trainerkarriere und will die Sonderausgabe Triathlon Special mit Anne Haug von mir haben, weil er sie auch trainiert hat.
Ja.
Die kann ja richtig gut schwimmen inzwischen.
Da kann man wirklich die, ja, wie soll man sagen, die Arbeit, die Ergebnisse der Arbeit sehen.
Ja, ja. Ja, aber um es noch kurz rund zu machen und die Leute ein bisschen neidisch zu machen, ich hatte eine Vollakkreditierung, ich habe noch Basketball, die US-Männer gesehen, ein deutsches Handballspiel, die Deutschen im Halbfinale und Finale im Beachvolleyball, ich habe Simon Biles Turnen sehen, ich war 3 Abende in der Leichtathletik, ich hatte eine gute Zeit, aber es war auch eine harte Zeit.
Habe ich auch alles gesehen, ich habe das alles am Fernseher geguckt, das war auch okay.
Ja. Ja, manchmal ist es auch besser. Also die Schlussfeier zum Beispiel, da waren wir Journalisten auch genauso wenig informiert wie der Fernsehzuschauer, der aber eine gewisse Vermittlung durch die TV-Reporter hatte. Das heißt, wir haben auch lange Strecken nur auf dem Monitor gesehen, zum Beispiel diese ganze Geschichte von L.A. am Strand, ohne dass uns irgendwer gesagt hatte, wer ist das eigentlich da? Also Snoop Dogg habe ich erkannt, mit dem habe ich ja noch ein Selfie gemacht beim Basketball der US-Männer. Das hatte durchaus Längen. Ja? Also vieles ist tatsächlich fürs TV gemacht und vieles sieht auch im TV ganz anders aus, als es in live aussieht.
Ja, sind ja auch mehr Leute am Fernseher. Das sind die Bilder, die in die Welt hinausgehen und nicht die aus dem Stadion.
Ja, und auch im Stadion hinter den Kulissen. Ich meine, beim Triathlon, da wo die gelaufen und Rad gefahren sind, alles blitzeblank. Aber wenn du hinter diese Kulissen, hinter diese großen Abhängungen guckst, da, boah, was sah das ranzig aus.
Ja, mein Gott, Großstadt, ne? So ein bisschen Patina drauf, das muss ja auch.
Ja.
Ich habe gehört, dass Paris sehr, sehr blitzeblank geputzt war im Vergleich zu sonst.
Insgesamt ja. Es war blitzeblank, es waren viele übliche Paris-Touristen nicht da, also das Publikum war in der Regel erkennbar, aus welchem Land sie kamen, weil sie entsprechend gekleidet waren. Es gibt wirklich diesen tollen Olympiatourismus. Wenn man so an Schwimmen denkt, da wurden die Amerikaner nicht weniger frenetisch bejubelt wie die Franzosen als Gastgeber, weil es gibt einen amerikanischen Schwimmsporttourismus. Und wenn man mal schaut, so durch Social Media, wer aus der deutschen Triathlon-Szene alles beim Triathlon an der Strecke stand, da sind ja alle hingefahren irgendwie fast. Ich meine,
ja, im Nachhinein ärgern sich, glaube ich, auch viele, dass sie nicht gesagt haben, so, aber so ist es immer. So geht es mir auch immer, auch wenn dann irgendwann, man muss sich schon so ewig lange vorher bemühen und so. Und dann guckst du einmal rein und denkst so, boah, alles teuer und nee, habe ich keine Lust zu. Nee, das tue ich mir nicht an. Und je näher das rückt und je realer das wird und dann sieht man, hätte man doch machen können, hätte einfach hinfahren können, Unterkunft hätte es auch noch gegeben, mit Julia ja alles erzählt und auch genug Umsonst-Events. Ich habe es auch schon gesagt, das Fahrradfahren hat mich mega geflasht. Also da die Radstrecke und die ganze Stimmung draußen bei den Sachen, die man sich einfach so angucken konnte, das hätte man schon machen können.
Ja. Naja. Ich habe vom Radfahren zum Beispiel, ich habe nur das Einzelzeitfahren der Frauen mitbekommen. Ich bin zu den Männern dann reingegangen ins Pressezentrum. Es gab ein gemeinsames Pressezentrum für eben dieses Stadion, wo eben Triathlon, Einzelzeitfahren und Open Water Freiwasserschwimmen sich abgespielt haben und das anliegende Grand Palais, da war das Pressezentrum drin, wo die Fechter unterwegs waren. Da habe ich mir noch ein Halbfinale eines Mannschaftswettkampfs Frankreich gegen Japan angeguckt. Die Franzosen haben zwar verloren, die Stimmung war trotzdem gut, die Japaner sind der Olympiasieger geworden. Also ja, das war eine großartige Nutzung der Infrastruktur. Und beim Radfahren, das muss ja krass gewesen sein von den Bildwelten. Ich habe davon wirklich nichts gesehen, weil ich da an den Tagen mit anderen Dingen beschäftigt
war. Ja, das war einfach gut auch übertragen.
Ja, ich war noch beim Marathon-Zieleinlauf der Männer. Und an dem Abend war Beachvolleyball. Und als ich beim Beachvolleyball rauskam, habe ich gedacht, was geht denn hier jetzt ab? Da war der Marathon Poitou für alle. Ja, also da sind 20.000 Menschen auf der Marathonstrecke. Ich weiß nicht, der Start war, glaube ich, um 10 oder 11 Uhr abends. Und es war eine so geniale Stimmung.
Ja.
Es war großartig.
Ja, das ist auch eine geniale Idee gewesen, finde ich, das da so mit ranzuhängen. Und insgesamt, um quasi an das Thema Olympia, müssen wir ja irgendwann mal einen Haken damit. Ja, über die Goldmedaille reden wir noch ganz viel und ganz oft und immer wieder. Das wird uns ja hoffentlich jetzt durch die nächsten Jahre tragen. Ja. Aber insgesamt fand ich, war das ja nach auch schon jetzt Spielen, Tokio konnte nichts dafür, aber auch will ich gar nicht. Auch nach Sachen, wo man gesagt hat, so, na, ist Olympia vielleicht nicht mehr das, was es mal für uns in der Jugend war, finde ich, hat Paris jetzt gezeigt, doch, Olympia kann das immer noch leisten, diese Begeisterung, dass die Leute darüber reden und so, hast du das gesehen gestern? Und auch bei Sportarten, die man sonst nicht guckt oder die man nicht auf dem Schirm hat und von denen man dann vielleicht begeistert ist. Und vielleicht ist das eine oder andere ja gar nicht so weit weg. Zum Beispiel Triathlon, ne, wo man denkt so, ja, es muss ja nicht der, also ne, es ist nicht immer Ironman und es ist nicht nur Langdistanz, sondern man kann auch hier ganz unten an, also von den Distanzen ganz unten anfangen und man muss es ja nicht so schnell machen. Kann es auch nicht so schnell machen. Aber dass einfach diese Begeisterung für eine Sportart geweckt wird, das kann Olympia nach wie vor leisten.
Ja. Das ist und es hilft eben auch kleinen Sportarten aufs Tableau zu kommen. Das haben wir mit dem Triathlon ja unfreiwillig geschafft durch die Wasserqualitätsdiskussion, die sicher auch ein Nachspiel noch haben wird, wo man sich auch überlegen wird, hey, können wir dieses Risiko überhaupt noch mal eingehen? Ich habe ja für die Triathlon 223, die nächste Woche erscheint, mal so die nächsten 4 Stationen von Olympia mit den möglichen Schwimmen- und Triathlon-Locations mir angeschaut. Also wir wissen ja, wo die beiden nächsten Spiele stattfinden, in L.A. und in Brisbane. Und dann ist es so ein bisschen offen, da gibt es ein sehr breites Bewerberspektrum und dann reden wir ja schon über 2040, wo Deutschland sich auf den Weg machen will. Und
das ist ja schon ganz alt, Frank.
Ja, damit gehe ich in Rente. Ne, also das ist einfach, das war diese Gratwanderung in Paris. Natürlich wollte man Paris zeigen mit dem Triathlon. Das hat man ja inzwischen verstanden, dass man über Bilder, die der Triathlon produzieren kann, eben auch Locations vorstellen kann. Ja? Und das funktioniert ja zum Beispiel super bei der Super League. Ja, wo man einfach an Locations kommt in der Optik, die man sonst nicht kennt. Die PTO hat da manchmal nicht so ein ganz großartiges Händchen. Ja. Ironman kriegt es auch hin. Ja, ich meine, Frankfurt, reden wir gleich drüber. Hier Hamburg, ja, das sind Sportarten im Herzen der Stadt. Auch in Hamburg haben wir immer Pech gehabt mit dem Wasser. Ja, das kann eben vorkommen. Und Paris hat es dann am Ende ja hinbekommen. Es ist alles gut gegangen, was den Triathlon betrifft. Gut, es gab kleine Ausfälle. Schlimmer war es bei den Freiwasserschwimmern, die dann 2 Wochen in der Brühe unterwegs waren. Und es war eine Brühe, ja. Also, aber das sind so Dinge, die muss man diskutieren. Ich bin aber voll bei dir. Das ist, es haben irgendwie alle verfolgt, ja. Ich habe auch Rückmeldungen von Leuten bekommen, wo ich gar nicht wusste, dass sie, also ich war wie gesagt beim Turnen und dann kriege ich da WhatsApp von Leuten, wo ich gar nicht wusste, dass die Sport gucken und Turnen gucken, aber beim Turnen bist du einfach so dicht dran an den Athleten, dass du automatisch im Fernsehen bist, kannst du gar nicht anders. Und ja, das war lustig, ne? Also das war, ja, und ich glaube auch, also ich habe ein bisschen olympischen Geist mitgebracht und ich glaube auch, dass es uns gut täte, zumindest über die Bewerbung intensiver als Gesellschaft nachzudenken, was es denn uns bringen würde und ob es der richtige Moment wäre, sich jetzt auf den Weg zu machen.
Ja, ne? Es ist natürlich ein langer Weg.
Es ist ein langer Weg.
Und es bedeutet Investitionen, aber vielleicht kann das aber auch eine, ja, also ohne dass ich da jetzt irgendwelche Studien kenne oder so, aber auch irgendwie so vom Gefühl einfach, ja, diese Aufbruchsstimmung Richtung Sport, Richtung Bewegen, Richtung gesünder sein, Sportstätten in Schuss halten, in den Schulen dafür sorgen. Also es kann ganz unten anfangen, dass das einfach eine Priorität hat und dass kleine Kinder mit einer Aussicht auf sportlich aktiv zu sein, gar nicht Olympiasieger zu werden, sondern einfach eingezogen werden.
Ich meine, wir haben jetzt sicher auch viele Kinder gehabt, die das gesehen haben und wir reden in Deutschland über das Jahr 2040, das ist in 16 Jahren und ich bin mir sicher, wenn es soweit kommt, dass wir in Deutschland Olympiasieger sehen werden, die durch Paris inspiriert wurden, überhaupt mit Sport anzufangen oder mit Leistungssport anzufangen, da fehlt vieles. Ja, ich habe die Tage noch, ich bin ja dann von Frankreich über Frankfurt gefahren, habe noch mit dem Bundestrainer gesprochen, habe gesagt, das wäre doch super, dann geht auch im Leistungssport was und sagt, nee, so einfach ist das nicht. Da brauchen wir viel, viel mehr als Olympische Spiele, damit wir den Kahn wieder ins richtige Fahrwasser kriegen. Das fängt ja an mit Bundesjugendspielen und sowas. Mhm. Wir haben ja diesen Leistungsgedanken komplett verloren und auch den Rückhalt für Leistungssport in der Gesellschaft. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das durch Olympische Spiele, dass die Vergabe an Deutschland so eine Initialzündung geben könnte, die uns auch in anderen Bereichen der Gesellschaft weiterhilft. Ja, also ich glaube einfach, wir würden davon profitieren.
Ja. Ja, ich meine, Patrick Lange hat das ganz gut zusammengefasst. Der hat ja gesagt jetzt im Vorfeld, und das ich jetzt zitiere, aber sinngemäß, es reicht nicht halt jedes Mal irgendwie festzustellen, dass wir immer weniger erfolgreich sind als Nation bei Olympischen Spielen, ja, und das dann so schulterzuckend hinzunehmen, sondern man muss sich dann schon mal auch Gedanken machen, warum das so ist, wenn man was dagegen unternehmen will. So.
Ja, ja.
Ja, weites Feld.
Ja. Weites Feld. Ja, kommen wir aber vom einen Frank zum anderen nach Frankfurt. Kurz noch die Geschichte zu Ende erzählt. Ich war auch in Frankfurt, aber ich bin nämlich an dem Montag, an dem Morgen nach der Schlussfeier aufgebrochen in Paris mit dem Rad. Ich habe mein Rad mitgenommen nach Paris, um die Option zu haben, mit dem Rad zurückzufahren. Ich wollte nicht während der Spiele, das war aussichtslos, ich habe während der Spiele 0,0 eigenen Sport gemacht. Es war trotzdem anstrengend genug, aber ich wollte die Option haben, habe mir zwei Packtaschen eingepackt, also so eine, wie nennt man sie, Arschrakete,
Vorne
für den Lenker. Und hatte alles dabei, was man so für die tägliche Körperpflege und so braucht. Und habe dann so gegen Ende der Spiele entschieden, ja, ich mache das wirklich. Hab dann die Wetterberichte gesehen, habe gedacht, oh, ist das eine gute Idee, das wurde nämlich immer heißer. Mhm. Ne? Und bin dann tatsächlich an dem Montag losgeradelt was hast du dabei? Ein paar leichter Schuhe, ein paar Freizeitsocken, zwei Unterhosen, einer kurzen Hose, einem weißen Hemd, ich sag gleich warum, und einem T-Shirt und zwei Raddresses, Zahnbürste, Rasierer, das war's. Ne, viel mehr nicht. Eine Powerbank hatte ich noch dabei.
Den Rasierer hätte ich verzichtet.
Was hatte ich noch dabei? Zwei Radflaschen. Ein Fahrradschloss habe ich mir noch im Supermarkt gekauft in Frankreich, ja, um eben auch mal mein Rad irgendwo vor dem Supermarkt stehen lassen zu können. Und dann bin ich los. Ersten Tag von Paris nach Rennes waren so 150 Kilometer. Den zweiten Tag dann mit vier Ländern, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland.
Stark.
Ja, da habe ich gelitten. Es waren gefühlt 40 Grad. Und in Frankreich haben die Läden entweder von 12 bis 15 Uhr oder gleich von Mai bis September zu. Und du findest bei der Hitze in den Orten auch keine Menschen, die du nach was zu trinken hättest fragen können. Ja, also da bin ich ein paar Mal, also ich habe es tatsächlich geschafft, an diesen beiden ersten Tagen jeweils über 10 Liter wegzudrücken. Aber habe ein paar Mal die Radflaschen leer gehabt und habe gedacht, boah, jetzt brauchst du aber dringend was. Ne? Und das hat mir so ein bisschen den Stecker gezogen. Und dann kam ich in Deutschland an und dann war die Wetterprognose in der einen Richtung besser als in der anderen. Das passte aber ganz gut, weil ich eine Einladung hatte zum Empfang der deutschen Goldmannschaft nach Frankfurt am Mittwochabend, bevor der große Ironman-Zirkus da losging. Das war am Mittwoch um 16:30 Uhr. Ich bin tatsächlich um 15:45 Uhr im Hotel angekommen, habe mein weißes Hemd angezogen und bin zum Empfang der DTU-Mannschaft mit der U-Bahn gefahren. Dann
ist da auch hingefahren.
Keinen Bock mehr auf Fahrrad. Also an dem Tag waren es dann nochmal 185. Ab da habe ich es ein bisschen lockerer angehen lassen, bin dann von Frankfurt nach Marburg, wo ich mal studiert habe, habe da eine Nacht verbracht, dann eine Nacht in Warburg, eine Nacht in Hannover und da hat es dann morgens so geschüttet, dass ich irgendwann mittags gesagt habe, nee, komm, jetzt nimmst du einen Zug. Also die Tour ist unvollendet geblieben.
Ja.
Jetzt bin ich wieder hier. Hab an euch gedacht, wir sind uns irgendwo entgegengekommen, aber ihr habt dann Frankfurt übernommen, ich war durch.
Wir haben Frankfurt übernommen, das kann man so sagen, ja, genau.
Also ich habe diese Aufbauten gesehen, Expo, und war auch auf dem Rathausmarkt, da vom Römer natürlich, habe die Tribünen gesehen und habe gedacht, boah, ich bin jetzt aber so voll noch von Olympia, ich kann trotz des Starterfelds drauf verzichten, habe dann aber am Sonntag gemerkt, es juckt mich ja doch, ich will doch wissen, wie es abläuft.
Ne? Ja.
Aber ich hätte jetzt nicht den Arbeitselan gehabt, den ihr hattet. Dafür war ich einfach noch zu mental zu auf von Olympia und hab es euch überlassen.
Ja, sehr das, gerne. Wir haben das natürlich gerne übernommen, weil das war wirklich ein echt spannender Ironman Frankfurt, weil wir haben es auch im Vorfeld schon oft gesagt in unseren anderen Formaten und auch im Podcast. Normalerweise gab es ja immer so diese Geschichten irgendwie, also quasi alle gegen Lange und Frodeno gegen Kienle und wer ist der beste Deutsche und so. Das haben wir alle schon, haben wir durch irgendwie sowas gab es immer und auch oft auch so ein bisschen Negativität dabei, habe ich so auch so, ne? Irgendwie so dieses Duell und wer, jetzt wollen wir es auch mal dem mal zeigen und hin und her. Und beim diesem Mal war es total offen. Irgendwie hatte man, es hat sich auch gar keiner getraut, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich weiß ganz genau, wie es das ausgeht. Wir haben natürlich trotzdem Predictions gemacht, die komplett nicht mehr zu erwähnen sind hier an dieser Stelle.
Dafür, das ist das erste Mal.
Da hat natürlich gar nichts von gestimmt. Und Riesenfeld, gegen Donnerstagabend ging es los mit dem Night Run, den es da gibt. Entweder als Staffel oder in diesem Jahr zum ersten Mal als Zehner, als Reihen.
Bist du mitgelaufen?
Ja, ja. Ich habe mir den Zehner gegeben.
Erzähl.
Sehr warm, sehr anstrengend an dem Tag. Und die Brücken, wie hat Patrick Lange auf Englisch gesagt, die stechen. Und das habe ich auch ganz im Nachgang auch gehört. Ich meine, beim Ironman hast du achtmal davon. Ich hatte 6 davon. Es ist einfach, es ist sehr unrhythmisch. Man weiß nicht so richtig. Also gerade auf der Runde, du läufst dann halt diese Runde dann 3-mal. Für den 10er sind nicht ganz 10 Kilometer. Und dann, es geht die ganze Zeit immer nur rauf und runter und man weiß überhaupt nicht, wie man seine Pace halten soll. Also war aber ein super schönes Event. Wieder ist keine Zeitnahme, also geht jeder, läuft für sich quasi, hat ganz viele Ambitionierte trotzdem nicht davon ferngehalten. Also waren sehr viele Carbonsohlen unterwegs und es hat ordentlich geschmatzt, wenn die richtig Schnellen da vorne unterwegs waren. Aber eben auch, hast du genau gesehen, so Staffeln, Firmenstaffeln viel, die sich zusammengetan haben, Riesenvereine, wo alle gesagt haben, komm, wir machen das heute Abend, jeder 3,3 Kilometer. Also schöne Veranstaltung, richtig viele Leute, fand ich gut. So kann man damit anfangen. Freitag dann die Pressekonferenzen erstmal nochmal laufen ja heutzutage anders ab, da geht es nur noch um die Live-Übertragung, die Athleten werden befragt, Presse ist da gar nicht mehr so wahnsinnig viel, aber trotzdem natürlich schon mal spannend, so die ersten Statements zu hören. Wir haben die Gelegenheit dann noch Interviews zu führen, kann man sich alles angucken auf Triathlon Insider, unserem YouTube-Kanal. Da waren schon mal die ein oder andere, war schon gut im Vorfeld mit den Leuten gesprochen zu haben. Dann das Pro-Briefing, der Saal ist auseinandergebrochen, fast 90 Profis. Es war unfassbar voll und wir dürfen das ja seit einigen Episoden, also eigentlich seit Nizza, sind wir herzlich eingeladen dazu, dieses Pro-Briefing mitzubekommen und uns anzuhören. Und es ist immer wieder gut, im Nachhinein zu wissen, was da besprochen wurde. Und das auch kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir den einen oder anderen Namen diskutieren. Manchmal bin ich ganz ehrlich auch so ein bisschen mit Kopfschütteln, was alles gefragt wird. Von beiden Seiten aus allerdings auch. Mhm. Also auf der einen Seite ging es wieder darum, Race Ranger, wie ist das denn jetzt nochmal und so weiter. Aber was ist denn jetzt, wenn ich am Berg und so weiter. Und eigentlich war die ganze Zeit ein Satz angeblendet oben. Es gelten die Regeln quasi, ich verkürze das jetzt ein bisschen, ne? Es gelten dieselben Regeln, die schon immer gegolten haben, ob mit Race Ranger oder ohne Race Ranger. Es gibt keine neuen Regeln. Das gilt, was da auf der Tafel steht. Das Einzige, was ihr wissen müsst, wenn das Ding rot blinkt, dann müsst ihr überholen. Es war aber schon immer so, wenn man zu nah dran war, muss man überholen. Es geht nur darum, dass die Schiedsrichter jetzt wissen, okay, da blinkt's. Mein Eindruck, den ich sowieso schon gewonnen habe, ist dadurch bestätigt. Jetzt gibt es die Zeitstrafe. Oder es gibt sie eben auch nicht, wenn man einer gefährlichen Situation ausgewichen ist oder nichts dafür konnte. Sprich, wenn keine Intention da war, zu nah ranzufahren. Also, eigentlich alles wie immer, aber trotzdem immer wieder Fragen. Das war interessant, das mal wieder mitgekriegt zu haben. Und das andere war, die Athleten mussten so ein GPS-Device mitnehmen und das wurde ihnen offensichtlich da jetzt erst mitgeteilt. Das ist zwar in Frankfurt schon öfter so mal gewesen, damit das Fernsehen quasi, alle Athleten quasi besser auf dem Schirm hat und nicht nur über diese Timing-Mats. Und das hat aber auch zu großen Irritationen geführt, weil dann sich die Ersten gemeldet haben und gesagt haben, ja, aber mein Anzug hat gar keine Taschen, wo soll ich das denn reinstecken? Und vorne dürfen wir ja nichts mehr reinstecken und das würde ja auch überhaupt gar nicht gehen. Und dann war die Diskussion dann hin und her und irgendwann haben die auch gesagt, naja, bis vor kurzem habt ihr euch alle noch hier Flaschen vorne reingestopft, da werdet ihr euch auch das kleine Ding da reinstecken können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende sind sie so auseinandergegangen, dass sie gesagt haben, ihr müsst das mitnehmen, wenn es dann nicht dran ist, werdet ihr dafür keine Strafe kriegen.
Ja.
So haben sie dann stehen lassen.
Aber es war wieder so, dass die Presse ausdrücklich...
Ja, genau.
Was wir gut finden.
Auf jeden Fall.
Was wir gut finden, was nicht alle Veranstalter so sagen. Ja. Also wir haben auch von anderen großen Veranstaltern zu hören bekommen, nee, die Athleten wollen das gar nicht. Ne? Also, ja.
Ja, aber ich meine, da gibt es ja nichts zu verbergen. Das ist das Briefing. Und letztendlich ist es genau das gleiche Briefing, was danach auf dem Platz stattfindet.
Für die Eschgruppe.
Ja, genau. Also von daher... wie gesagt, nichts zu verbergen. Das war der Freitag, Samstag dann der große Check-in und da war dann schon die Wettervorhersage langsam so, dass es klar war, also entweder heute Abend knallt's noch oder ziemlich sicher heute Abend noch und aber dann auch morgen früh. Also es variierte dann nur, wie lange der Regen dauert. Irgendwie mal hieß es, regnet den ganzen Tag, dann wieder nur morgens. Also da haben sich auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, konnte man dann schon absehen. Und es war klar, es wird für alle ohne Neo sein. Das war einfach zu warm und es wurde nicht kalt und es wird regnen. Ja, und damit sind wir schon am Renntag quasi. Ne? Dann hat es am Morgen schon ganz schön runter geregnet, irgendwie so am Start. Und dann auch nachher beim Radfahren, da kam schon einiges runter. Aber zum Glück war es dann so, dass es dann auch die Ansage war, es bleibt trocken. Und dann war es eigentlich ein toller Triathlon-Tag vom Wetter her und vom Sportlichen sowieso. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist bekannt und es ist eins, da bin ich ganz ehrlich, mit dem ich nicht gerechnet habe. Christian Blumenfeld kommt zurück auf die Langdistanz, ziemlich angefressen immer noch, also was heißt angefressen, einfach enttäuscht.
Von sich selbst, von
dem Training der letzten anderthalb Jahre, was aus seiner Sicht nicht das Richtige war. Also er war brutal ehrlich damit, er hat einfach gesagt, das war nicht so, oh, jetzt habe ich einen schlechten Tag gehabt, am nächsten Tag hätte ich alle platt gemacht. Nein, so war es nicht. Wir waren nicht ready, um die Goldmedaille zu holen.
Ja.
Finde ich krass, also krass ehrlich, weil das natürlich viel bedeutet, irgendwie alles, was du reingesteckt hast, irgendwie von dem du eigentlich überzeugt warst, dass es gut war. Dann zu sehen, dass es nicht gereicht hat.
Ich meine, genau das ist mit Tokio ja aufgegangen. Das war ja eine Goldmedaille mit Ansage, ja, mit einem speziellen Training, was wir wissen, wie die Norweger trainieren, dass sie eben alles drauf ansetzen. Und man hat ja da so langsam den Gefühl, die sind einfach nicht schlagbar. Dann kam das große Drama mit Gustav Iden, was sich fortsetzt. Persönliche Schicksalsschläge, Verletzungen und so weiter. Also da hat man gesehen, auch die sind Menschen. Ja. Und dass jetzt auch Christian Blumenfeld da eben nicht wieder Olympiasieger geworden ist, ist ja, nachdem es vorher im Vorfeld ja schon hieß, okay, Ende des Jahres unterschreibt er eh einen Profivertrag und irgendwann will er die Tour de France gewinnen und 27 gewinnen wir die ersten Etappen und 28 die ganze Tour. Also wo man gedacht hat, boah, jetzt heben sie wirklich ab und dann wird er, was ist er geworden, 16. glaube ich.
Zwölfter. Ja, genau. Ich meine, Implizierungen sind dann ja auch Schall und Rauch. Nach dem Radfahren war er noch gut dabei. Mhm. Und dann steigt er vom Rad und es geht aber nicht das, was gehen muss, um dann mit den Verrückten da vorne mitzulaufen. Ja. Das sind halt, die haben was anderes gezeigt.
Ja, ich meine, auf dem Rad kannst du Pech haben, da kannst du die Gruppe, gut, er hat natürlich auch Aufholarbeit leisten müssen auf dem Rad und so, wenn wir noch mal kurz nach Paris zurückschauen. Wir wissen alle, wie anstrengend das ist, aber eine Laufleistung ist ja, glaube ich, besser planbar als eine Radgeschichte, wo auch mal ein Anschluss verloren werden kann, wo Dynamiken, wo Stürze, was wir aus deutscher Sicht gesehen haben, passieren können. Und da ist die Laufleistung einfach eher planbar. Und wenn es dann eben so erheblicher Unterschied ist, dann ja, muss man voll bei ihm sein, dass das Training nicht
geschieht. Ja, und es geht halt, ich meine, er sagt, er ist da mit seinem Coach noch nicht, die sind noch nicht auf einem Nenner, was das angeht, also sie sind da noch unterschiedlicher Meinung, das wird noch auszudiskutieren sein quasi. Nein, und er kam halt jetzt nach Frankfurt und hat einfach gesagt, es ist zwar gut, jetzt mal wieder was anderes zu machen, auch für den Kopf und so, aber ganz abschütteln konnte er das noch nicht. Das ist noch da, das Thema ist nicht durch und ja, gut, dann heißt es halt jetzt Ironman. Sein Zeitfahrrad seit Lahti nicht mehr bewegt. Erst jetzt quasi in seiner 8-Tage-Prep, die er davor angefangen hat, einmal sich nochmal raufgesetzt. Und wie hat er vorher gesagt, irgendwie er hofft, dass die Rückenschmerzen nicht zu stark werden. Und dann halt jetzt Ironman, ne?
Also Lahti, um das nochmal zu erwähnen, war ziemlich genau vor einem Jahr.
Ja.
Ja, krass.
Und dann kommt er, schwimmt vorne in eine aussichtsreiche Position, fährt gut Rad und das hat er nachher bei uns im Interview gesagt, Da ist es ihm dann irgendwann, gegen Ende des Radfahrens ist ihm klar geworden, dass das gar nicht so viele Leute vor ihm sind mehr, so, ne? Sondern dass er eigentlich relativ gut platziert ist. Und dann hat er gedacht, so, ja gut, dann, wenn es mir jetzt gut geht und ich gut loslaufen kann, ja, dann kann ich auch um Sieg mitkämpfen. Mhm. Weil ich meine, letztendlich, es ging für ihn darum, ins Ziel zu kommen. Und viel mehr, so hat er vorher gesagt, hat er sich auch nicht vorgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er uns jetzt quasi an der Nase rumgeführt hat und gesagt hat, hier, ich war in Tip-Top-Verfassung, sondern es ging halt einfach. Und er hat einfach das gemacht, was also ging.
Um das nochmal für die, die nicht so dicht dran sind, zu sagen, er musste das Rennen unter kompetitiven Bedingungen ins Ziel bringen, so heißt es im Reglement. Er war Ironman-Weltmeister, hat quasi noch den Slot gut, muss ihn nur validieren, heißt das Wort. Und das kann er eben tun, indem er einen Ironman finisht oder zwei Ironman 73, glaube ich. Genau. Das hat er aber alles in der Olympia-Vorbereitung nicht gemacht. Er hatte gehofft, dass er durch den Sieg in Paris die Wildcard bekommt. Und danach, und das war ja auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wenn er nicht schon Olympiasieger wird, auch unsere Hoffnung, wir wollen ihm ja nichts Böses, wir hätten uns ja auch über den deutschen Sieg gefreut und so weiter, aber dass wir den in Frankfurt sehen, uns ist eingetreten, aber dass er da so performt, also ich habe dann auch in die App reingeschaut und mir in den Ohren geschlackert.
Ja, also ich habe gedacht vor dem Rennen, als ich ihn dann gesehen habe, ich hatte vorher gedacht so, machst du einen Move irgendwie bei der Ansage und sagst so, ah komm, das wird der Mann. Und dann habe ich ihn aber gesehen und mit ihm gesprochen. Und hat dann das, weil das ist bei ihm natürlich auch immer so, der kommt ganz alleine. Mhm. Das ist ja, andere haben große Truppen um sich rum und Betreuer hier und Physio da und der Mechaniker kommt und so weiter, kennen wir ja alles. Mhm. Ne? Und die Presse, das Presseteam ist immer dabei und es wird gefilmt. Der Typ ist ganz alleine unterwegs, wenn Gustav Iden nicht dabei ist. Kein Coach, keiner, der ihn massiert, kein dies, kein das, kein Betreuer. Der kommt am Flughafen an, sagt, wo muss ich hin, dann wird er noch abgeholt von Dings und dann geht er, habe ich gehört, dann hat er sich, als er in der ersten Amtshandlung, hat er sich ein Uber genommen und ist zum See gefahren, zum Schwimmen. Mhm. Weil kein Auto, das ihn da transportiert oder irgendwas und so. Der schraubt sein Rad alleine zusammen und so. Der muss alles alleine machen. Jetzt, das ist jetzt nicht mi, aber wenn man weiß, wie das manchmal sonst anders im Profisport ist, das macht er halt irgendwie alles so und dann sitzt er da und sagt halt so, ja, ich weiß auch nicht, wir gucken mal, ich bin irgendwie immer noch enttäuscht und so. Und dann nimmt er sich diesem Rennen an und dreht das auf links. Und ich finde das, was zeigt uns das? Das ist jetzt die Frage.
Ja. Ne?
Weil da waren ja, das war ja kein schlechtes Feld, sondern das Gegenteil.
Ja.
Und dass ihm das offensichtlich so leicht fällt, so ein Feld zu dominieren, ohne dass er jetzt länger spezifisch auf dem Rad trainiert hat.
Mhm.
Ohne dass er die Verpflegung trainiert hat. Das konnten wir dann sehen, sehr eindrucksvoll, in Slow Motion sogar, was passiert, wenn die Verpflegung nicht mehr runtergeht, wenn sie dann gesagt hat, so ja, also ihm ging es nicht schlecht, aber es kam halt alles wieder hoch. Und wenn man so mit, weiß nicht, was das da gerannt, 3,30er Schnitt oder so, wenn man sich da aus vollem Lauf schwallartig übergibt, dann läuft man halt in seine eigene Fontäne wieder rein. Also man konnte das alles, konnte man Dings, dann muss er aufs Dixie. In Führung liegend, kam wieder raus, halbnackt irgendwie, alles im Laufen, hat er den Anzug angezogen und so weiter, aber alles bei Highspeed.
Ja.
Ja? Und das hindert ihn alles nicht daran, da das Ding abzureißen. Er ist am Ende, ist er 2 Stunden 32,29 gelaufen, mit Dixie-Stop, mit Kotzen, sagen wir, wie es ist, ohne Verpflegung am Ende, weil da überhaupt gar nichts mehr ging.
Ja.
Ist es so, also jetzt mal ehrlich, ist es so einfach für ihn?
Also, wie ist das einzuordnen? Also, so ein paar Gedanken jetzt, ich, wie gesagt, war nicht dabei, aber so ein paar Gedanken, die ich hatte, war auch, dass ich diese Marathonzeit gesehen habe und gedacht habe, boah, der ist ja auch in der Lage, unter 2,30 zu laufen. Und das ist nicht nur einer. Ja? Dann war der Einfall, boah, jetzt sind alle anderen, wie viel sind es, 56 Profis, die auf Hawaii starten, werden erstmal in Schockstarre. Inklusive eines Magnus Ditlev. Ne? Dann habe ich gedacht...
Ja, und es war ein ganzer Stall von da, ne?
Ja.
Also
ja.
17 Leute waren schon qualifiziert, die da mit ihnen im Start waren.
Ja, dann habe ich gedacht, boah, wie gerne würde ich den nochmal auf der Rotorstrecke sehen. Ne? Damit wir endlich diese Diskussion beenden können, wo liegt denn nun die Weltbestzeit? Ja, alle sagen, Blumenfelds Zeit in Cozumel ist nichts wert, aber ich sag mal, die Zeit in Frankfurt, die ist viel, viel mehr wert. Da wurde ohne Neo geschwommen. Es hat geschifft. Ja. Ne?
Das Radfahren war zu kurz, also okay. Da haben ein paar Radkilometer gefehlt, aber jetzt sagen wir ganz im Ernst, da macht auch der, glaube ich, ist dann klar, auf die Endzeit spielt es eine Rolle, aber ja, ja, das hat ihn, glaube ich, nicht so viel mehr gestresst.
Also ich glaube einfach, der Mensch hat so viele Grundlagen, dass der eine solche Überlegenheit mitbringt. Und der war ja topfit. Und ich glaube einfach, dass diese Übertragbarkeit von einer topfitten Form auf der Kurzdistanz, es ist ja nicht so, dass der für die Kurzdistanz nur 10 Stunden in der Woche trainiert hat.
Nein.
Ne? Dass diese Übertragbarkeit für einen, der die Langstreckenerfahrung hat, einfach so, ich will jetzt nicht sagen einfach ist, aber auf diesen Typ Athleten so gut passt, dass er das einfach in Frankfurt dahin zaubern konnte.
Ne? Wahnsinn. Also ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, so, das ist...
Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen, also er hat dann, war auch understanding. Manche legen ihm das auch als Arroganz aus, der gesagt hat, so, er hätte den Sieg lieber getauscht gegen besseres Abschneiden bei Olympia.
Ja.
Und er hat auch gesagt, irgendwie so, also wenn hier Sam und Magnus heute hier gewesen wären, dann hätte es vielleicht auch anders ausgesehen, ne? Weil dann hat das Radfahren eine ganz andere Dynamik und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Aber naja, es ist, wie es ist. Du kannst ja nur das abliefern da mit den Bedingungen, die du da hast. Und das war auch neu für ihn, einen Ironman im Regen zu machen. Das kannte er so auch noch nicht.
Naja, trainiert wird er genug haben in Bergen im Regen. Also von daher, regenreichste Stadt Europas. Da sollte er das gewohnt sein. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist, wenn er sich jetzt spezifisch auf Kona vorbereitet?
Ja, das macht er jetzt. Also das macht er jetzt, ja. Und dann wird's gut. Sam Laidlaw hat gestern die Bilder aus dem Dings nochmal gepostet, aus dem Ziel von Hawaii, und hat gesagt, schön, dass ihr wieder da seid, Jungs. Gustav Iden ist ja auch qualifiziert.
Ja,
lass uns das dann nochmal machen.
Ja.
Mit einem besseren Ausgang für mich, sagt er dann, ne? Weil da war er derjenige, der den Kürzeren gezogen hat. Jo, und das gibt wieder dem Ganzen wieder eine neue Komponente.
Mhm.
Und wenn du dich erinnerst, Anfang des Jahres, als wir unsere Prognosen aufgestellt haben oder unsere wilden Thesen, da spielte der Name Blumenfeld in Kona schon eine Rolle.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, 26. Oktober, ne? Also ich freue mich, seitdem ich Frankfurt aus der Ferne ja nur mitbekommen habe und hinterher in unserer Berichterstattung, freue ich mich richtig, richtig drauf.
Ja. Es wird auf jeden Fall gut, und vor allen Dingen auch deswegen, weil jetzt auch nochmal echt noch ein paar Namen auch nochmal dazugekommen sind, die noch für uns auch aus deutscher Sicht noch ein bisschen Würze geben, weil sich welche qualifiziert haben, dem man das irgendwie, also mir geht es zumindest so, bei aller Neutralität auch gönnt. Da denke ich zum Beispiel an Christian Höhenhaug, der auch immer wieder so Rennen, wo es dann nicht geklappt hat und so weiter, und man weiß ja, was der kann. Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, und jetzt hat er vorher, also wirklich einen Post vorher abgesetzt, wo er gesagt hat, so, natürlich geht es um die, oder sagen wir mal so, es ist jetzt, Frankfurt steht an. Kona Quali ist natürlich das, über was alle reden, aber für ihn geht es jetzt darum, sich mit den Besten zu messen, und er will zeigen, was er kann, und wenn er merkt, er kann nicht mit den Besten mithalten, dann muss er halt gucken, dass die Kona Quali irgendwie unter Dach und Fach bringt, weil da waren jetzt 6 Slots. Wie gesagt, 17 waren qualifiziert. Das hat ja quasi ungeahnte Möglichkeiten, hat man gedacht vorher. Ne? Dass man gedacht hat, es reicht ein Platz unter ferner Liefen. Sam Long hat, glaube ich, gesagt vorher, wenn ich unter Top 10 komme, bin ich ganz easy safe dabei. Das hat auch nicht geklappt, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber so ranzugehen, zu sagen, ich will hier ein gutes Rennen machen, und dann geht's von alleine sozusagen. Und das fand ich total cool zu sehen. Ja, der hat sich auf dem Rad ein Herz gefasst und ist wie ein Wahnsinniger nach vorne geprescht und hat es aber dann im Gegensatz zu vielen anderen Auftritten dann aber geschafft, das beim Laufen auch zwar nicht gegen alle zu verteidigen am Ende, so, ne, ist dann schon noch die 18. Laufzeit erst geworden, aber es hat immerhin gereicht, dass er auf dem 4. Platz geblieben ist. Und ja, knapp am Podium vorbei, aber Kona Quali geschafft, sich gut gefühlt, nicht komplett zusammengebrochen. Fand ich auch noch ein bemerkenswertes Ergebnis. Ja, und das Podium, wenn wir uns das angucken, ich meine, so ehrlich kann ich auch sein, Kieran Linders, hätte ich in 1000 Jahren nicht damit gerechnet, dass er aufs Podium kommt. Weiß ich auch nicht, wo er das hergeholt hat, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen sich auch so zu behaupten dann da vorne, krasse Nummer. Da ist er schon Gregory Barnaby auf 3, schon eher einer dieser Kandidaten, von dem man immer denkt, so, ja, stimmt, der könnte auch noch aufs Podium kommen. Ne? Der hat damals, also für mich so das erste Mal richtig auf der Bildfläche beim Ironman Israel auf die Bildfläche gekommen, als Patrick Lange da diesen irren Lauf vorne weg gemacht hat und ihn aber trotzdem irgendwie immer im Nacken hatte.
Mhm.
da hat er schon gezeigt, dass er fantastisch laufen kann. Ja, und er hat sich da auch vorne mit reingehangelt. Ja, und dann so, wenn wir uns die Deutschen angucken, da können wir wahrlich nicht alle besprechen, weil so viele am Start waren. Aber die einen hat es richtig hart getroffen. Florian Angert mal wieder Sturz aus. Man weiß gar nicht mehr, wo man da noch anfangen soll. Also es ist jetzt, es ist wieder eine WM ohne ihn und war eigentlich auch wieder in einer sehr ordentlichen Position bis zu dem Zeitpunkt und dann stürzt er und das Rennen ist vorbei. Das wird, glaube ich, ein paar Tage dauern, bis er das verdaut hat. Hat er selber auch so geschrieben, auch auf Insta, und dann wird er gucken. Das fand ich dann so vom Humor schon wieder ganz gut, dass er gesagt hat, was so Plan D bis Z noch für ihn so bereithält irgendwie. Ne? Das wird man sehen. Für Franz Löschke war es auch nicht der Tag, auch Pech gehabt. Aber dafür, bevor wir vielleicht gleich nochmal zu Patrick Lange kommen, gab es noch ein paar andere Namen, die an dem Tag auch eine große Rolle gespielt haben. Allen voran zum Beispiel Wilhelm Hirsch, der das Rennen ganz lange, also fantastisch geschwommen und dann ganz lange das Rennen angeführt. Ne? Also beste Schwimmzeit, 41:51. Und das Schwimmen muss brutal gewesen sein. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, nur dass wir das mal diese Namen nochmal durchgehen. Also der war lange vorne, ganz viel Fernsehzeit gehabt und sehr, sehr gut Rad gefahren, neuntbeste Radzeit. Dann nachher fies zusammengebrochen noch ganz kurz vor Schluss beim Laufen, sodass es dann am Ende nur für den 20. Platz gereicht hat. Aber diese Kombination, so früh im Rennen so gut dabei sein zu können bei so einem Feld, ist natürlich ein richtiges Fund für die Zukunft. Ja. Ne? Da kannst du so gut schwimmst und gut Rad fährst, dann sagst du, ja gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ne? Ja. Ich muss gucken, dass ich da im Laufen dranbleiben kann. Und das Gleiche, muss man sagen, gilt für Ruben Zipunke, der auch fantastisch vorne mit dabei war, ganz, ganz stark geschwommen ist, ganz stark Rad gefahren ist und dann ganz stark abgefallen ist beim Laufen. Da fragt man sich tatsächlich auch, was wäre da möglich, wenn er das besser in den Griff kriegen könnte, weil die Renngestaltung ist halt immer so, dass er dann wirklich vorne dabei ist, aber es dann aber nicht stehen kann auf der Marathondistanz. Und dann kommen wir zu den anderen Namen. Wir haben zwei deutsche neue Hawaii-Qualifikanten, die es geschafft haben, nämlich Jonas Hoffmann als bester Deutscher auf Platz 6, und Finn Große-Frese auf Platz 9.
Ja, damit haben wir 5 Leute in Kona.
6, glaube ich sogar, ne? Kann das sein?
Wir hatten vorher Paul Schuster, Patrick Lange und...
Oh, jetzt hast du mich aber hier. Warte, jetzt, das müssen wir
Leonard
jetzt...
Leonard Arnold.
Ja.
Nur die drei bisher.
Ja, okay.
Ich
Rico Bogen wäre dabei, theoretisch.
Und genau. Jan Frodeno auch, und genau. Jan Frodeno. Die beiden verzichten.
Genau. Also von daher, ja, genau. Also wenn du es so willst, genau, die werden wir sehen. Und das war echt cool mit anzugucken, weil Jonas Hoffmann tatsächlich auch schon ganz schön, also war, dann musste, da musste noch was her. Seine Stärke ist ja das Laufen. Und das hat er auch diesmal wirklich eindrucksvoll gezeigt, ist wie von der Tarantel gestochen losgelaufen, hat sich gut gefühlt und hat dann Platz um Platz gut gemacht und hat sich dann tatsächlich in diese Ränge dann reingearbeitet. Ja, und wie gesagt, bester Deutscher. Für Finn Große-Frese ging es halt darum, auch irgendwie dann irgendwas zu halten. Ich habe ihn dann im Ziel gesehen, ich habe gesagt, so, hat's gereicht? Also ja, gerade. Aber mehr auch nicht. Also er hat noch irgendwie, hat er gedacht, ich muss irgendwie Patrick Lange noch angreifen, um noch Preisgeld irgendwie aber da ging nichts mehr, sagte er, da ging nichts mehr. War nichts mehr zu holen, ja. Und damit sind wir bei Patrick Lange, der natürlich als großer, ja, einer der Mitfavoriten, einer der großen Favoriten und die Hauptperson, wenn du so, was so im Fernsehen los war, der HR hat natürlich mächtig Gas gegeben, hat ihn das ganze Rennen über begleitet, ja. Er hatte immer Leute um sich rum und wollte hier, so hatte sich ausgedrückt vorher, ja, seine Rechnung begleiten mit Frankfurt, Unfinished Business hat er es genannt, irgendwas war immer und auch diesmal war wieder was und er hat gesagt, der Frankfurt-Fluch hält für ihn an. Ja, Platz 8. Und um ihn zu zitieren, eigentlich war das Rennen nach dem Schwimmen schon vorbei.
Ja, Schwimmen, Sondersituation ohne Neo und vor allem mit sehr, sehr vielen Profis und einem Landstart. Das hat man woanders anders. In Rot hat er auch schon Pech gehabt. Jetzt kam es irgendwie ähnlich, aber doch anders.
Es kam knüppeldick für ihn. Also er hat so geschildert. Also das hat man hier, sieht man ja auch im Fernsehen und auf den Fotos. Es ist einfach unfassbar eng da vorne. Ich meine, von diesem Startbereich, da haben wir bei Frauen manchmal schon 7, 8 Profifrauen starten sehen, die von da aus ins Rennen gegangen sind. Mhm. Jetzt sind es über 80 gewesen. Mhm. Die haben sich vorher aufgestellt, da wurde auch diskutiert, so sag mal, wie viel willst du denn eigentlich schwimmen? Und dann wurde einmal kurz ausgetauscht und dann so, ja, dann mal hier, ab nach hinten, ich habe was mehr vor, ich stelle mich da nach vorne. Und er natürlich mittendrin, mittig, erste Position, Kamera voll drauf und um ihn rum dann so Leute wie Blumenfeld und ich weiß nicht, wer da noch alles noch stand. Da war es auf jeden Fall mächtig eng. Und wenn wir uns Patrick Langes Körperbau angucken und seine Körpergröße und die vergleichen mit dem, was da sonst noch so für Brecher unterwegs sind, da kann man sich vorstellen, was da auf den ersten 100 Metern wo so los gewesen ist. Und ja, ich kann nur das wiedergeben, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, er hat richtig auf die Fresse gekriegt. Volle Kanne. Also es muss hart gewesen sein für ihn. Und im Prinzip... Und darüber ärgerte er sich brutal, ist es wieder das Schwimmen gewesen, was ihn das Rennen letztendlich gekostet hat. Und er sagt aus seiner Sicht, dass es nicht das ist, was er trainiert, wo er weiß, wozu er fähig ist. Und was wir ja auch schon gesehen haben. Wir haben Patrick Lange auf Hawaii schon mit der Spitzengruppe um Jan Frodeno und solchen Leuten wie Josh Amberger und so weiter aus dem Wasser kommen sehen. Das ist ja nicht weg. Aber er kriegt es in so wichtigen Rennen immer mal wieder nicht hin, das da schon zu zeigen und dabei zu sein. Sehr inkonstant, würde ich sagen. So, ne? Und ja, und dann führt halt das eine zum anderen. Dann ist er auf einmal in der Position, dass er auf dem Rad hinterher muss. Und dann ist er schon in der Gruppe. Ja, und dann guckt man sich an und da interpretiere ich das jetzt rein, werden sich die anderen fragen, hast du Bock, Patrick Lange nach vorne zu fahren, damit er uns nachher beim Laufen abhängt? Nö, das soll man schon selber machen. Ne? Das ist ja quasi dann, da kann er sich dann so oft umdrehen und sagen, jetzt fahrt auch mal mit. Mhm. Das passiert dann halt nicht. Und er hat es auch so angenommen, er hat gesagt, ist ja auch okay. Ich meine, das ist halt so, ne? In der Position. Muss er halt mächtig viel arbeiten und dann kommt er dann zum Laufen und dann ja, dann ist er mit Rückenschmerzen wieder abgestiegen. Das haben wir in Oceanside schon von ihm gehört. Kaltes Wetter, kalt war es jetzt in dem Sinne. Die einen haben gesagt, es war ganz schön kalt auf dem Radfahren. Die anderen haben gesagt, nee, so kalt war es nicht, es war halt nass. Mhm. Aber so unterschiedlich kann das, glaube ich, von der Empfindung sein. Und er hat gesagt, wenn dieses Spritzwasser ihm da hinten an die Oberschenkel und an die Gesäßmuskeln und so weiter spritzt, das kann er nicht ab. Schmerzen, Rückenschmerzen gehabt, da muss er irgendwie sich durchkämpfen und ja, ich meine, letztendlich bedeutet halt dieses Durchkämpfen immer noch die viertschnellste Laufzeit, aber alle haben natürlich gedacht so, naja, Patrick Lange, der wird jetzt hier, wenn er da gut hinkommt, dann sehen wir, dass er heute zum ersten Mal, dass er unter 2,30 läuft.
War das im Vorfeld Thema, so wie es im Rot-Thema war, heute fallen die 2,30?
Ja. Das war Thema nicht so mit Ansage, sondern es war aber so, ja, kann man natürlich nicht sagen, je nachdem, wie das Radfahren und das Schwimmen ausgeht, aber ist auf jeden Fall möglich, trotz des Kurses, also ja. Der ja nicht einfach ist.
Nee.
Aber das hat er auf anderen Kursen auch schon gezeigt, dass er schnell laufen kann. 2,36, 43, seine Laufzeit, wie gesagt, viertbeste Laufzeit, Platz 8, irgendwo im Niemandsland. Der konnte auch nicht, er hat da drauf geguckt und er hat gesagt, was habe ich für eine Zeit? 7, 39, 10, ja, 8. Platz. Krass.
Krass,
ja. Krass. Und das ist tatsächlich was, wo sich viele dran gewöhnen müssen. Ne? Ja. Also ich bin bei weitem noch nicht alles durch, ich habe noch nicht alles noch nicht angeguckt, aber einen, den ich so ein bisschen irgendwie ein Auge drauf geworfen hatte, war Jon Breivoll, der Norweger, der auch gesagt hat, der will sich qualifizieren, also sie wollten wollten da den Norweger-Punch machen quasi, aber der musste sich auch umgucken. Ich meine, er hat am Ende eine 7,49, 48 und ist 18. geworden.
Das ist so, ja, pff, Ich erinnere mich an eine Headline in der Zeitschrift Triathlet, die es mal parallel zu uns gab, aus dem Jahr 1997. Ich glaube, das war ein Zitat von Thomas Hellriegel, der sagte, da bleibst du unter 8 Stunden und gehörst trotzdem zu den Geschlagenen. Ja, und das jetzt geht so langsam die Dimension auf, dass du auch mit unter 7:30 nicht unbedingt Sieger oder Podium sein wirst.
Ja. Ja. Das ist verrückt. Also das ist tatsächlich was, ja, aber was auch erklärbar ist, ne? Also es gehen immer, die Puzzlestücke passen immer mehr zusammen, es wird immer weiter am Material gefeilt, an der Ernährung, an der Regeneration und so weiter. Es ist alles viel professioneller, keine Zufälle mehr überlassen und so weiter. Mhm. Und das ist ja, das zeigt halt, dass da noch was rauszuholen ist. So. Ja, was bedeutet das für Patrick Lange? Er selbst sagt, er hat jetzt eine Menge Arbeit vor sich. Aber es gibt auch dieses berühmte Zitat, der Patrick Lange von Frankfurt ist nicht der, oder aus dem Frühjahr ist nicht der Patrick Lange von Hawaii.
Genau, genau. Es gibt den Patrick Lange von Mai bis September und ja, den im Oktober, hat Jan Frodeno, glaube ich, sogar mal gesagt. Ne? Und ja, das ist natürlich, wir wissen ja, wie sehr sich Patrick sowas auch zu Herzen nimmt, aber daraus dann Energie schöpft, um Dinge anders zu machen. Ja? Und die Rückschläge gehören zum Leistungssport dazu. Das haben wir bei Christian Blumenfeld gesehen, jetzt in kurzer Folge. Ja. Also, und ich sag mal, die Messe in Kona ist noch lange nicht gelesen, ja. Also die Karten sind, glaube ich, neu gemischt worden durch Frankfurt und durch einen Christian Blumenfeld, der zurückkehrt und der natürlich jetzt, glaube ich, auch dann der Gejagte sein wird. Ich sag mal, Blumenfeld und Ditlev sind die, die.
Ja, aber ich meine, Sam Ledlow ist Weltmeister.
Ja, auch. Ne?
Kann man ja nicht unter den Tisch kehren. Nee. Nein, und da wissen wir ja auch, ich meine auch, also ich meine, der kommt nach London und sagt, ich muss nur irgendwie, ich will hier Punkte holen. So, ich habe mich aus seinem Umfeld noch mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, irgendwie so, der ist da nicht auf Sieg angereist. So, ne? Der hat gesagt, irgendwie, lass uns mal gucken, dass ich hier ordentlich platziert bin, dass das noch ein paar Punkte gibt.
Ja.
Aber dann lief's.
Ja.
So kann es manchmal sein.
Ja. Ne? Ja, ich glaube, hart für Patrick, weil du auch gesagt hast, er steht da im medialen Fokus, er kommt gebürtig aus Darmstadt, wohnt da jetzt zwar bei Salzburg, aber ist natürlich auch irgendwo der Lokalmatador auch fürs Fernsehen und so. Das,
ja.
Er hat nicht nur Freunde, da gab es noch diese Szene, wo er dann auch vom Zuschauer irgendwie beleidigt wurde wohl, die er auch selber erwähnt hat, wo niemand weiß, was da gesagt wurde, aber das sehen wir auch immer in den Kommentaren bei uns unten drunter. Ich glaube, so die Tendenz geht dahin, dass Patrick Lange immer mehr Freunde gewinnt. Ja, er hat einen schweren Stand zum Anfang und manche Leute vergessen nicht oder sind nicht bereit, sich auch Verläufe anzugucken. Ich glaube, ein gutes Kona-Ergebnis wär gut für ihn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach so, wie ich es empfinde, wie asozial muss man sein, einen Sportler, der einen Ironman macht, zu beschimpfen an der Strecke.
Ja.
Was auch immer da gefallen ist, sollte es so sein, in welcher Form auch immer. Also wenn man jemanden nicht anfeuern will, dann doch lieber gar nichts sagen.
Ganz genau.
Würde ich empfehlen.
Ja. Ja, wir schauen in dem Zusammenhang noch einmal kurz auf das aktuelle Standing der Ironman Pro Series. Da hat Patrick Lange nämlich einen großen Sprung gemacht. Und zwar ist er wieder in die Top 10 und zwar ganz gewaltig. Von Platz 14 hoch auf Platz 3. Es kommen ja noch ein paar Punkte höchstwahrscheinlich dazu durch die nachträgliche Disqualifikation wahrscheinlich des mexikanischen Siegers des Ironman Texas.
Das müssen wir abwarten, aber ja.
Möglicherweise, aber das, wie man hier im Norden sagt, das macht den Kohl nicht fett. Da geht es um, Patrick hat da, das war sein bestes Ergebnis der Saison, 4.904 Punkte, wo dann 5.000 raus würden. Das würde jetzt auch beim aktuellen Stand nicht reichen, ihn an die beiden Führenden ranzuführen, Matt Hansen und Jackson Laundry. Und auch Paul Schuster ist back. Der ist nämlich von Platz 11 auf Platz 8 gestiegen. Somit haben wir gerade wieder.
Aber der hat natürlich sich viel, viel, viel mehr ausgerechnet. Er hat einen ganz, ganz, ganz harten Tag. Ganz, ganz schlimm gelitten. Ja, also Magenprobleme, glaube ich. Oder ja, meine ich, dass es das war. Viel auf dem Dixie verbracht. Und er war sehr zuversichtlich, dass er mehr drauf hat als beim letzten Mal, als er Vierter geworden ist.
Ja, wir sehen am Beispiel Paul Schuster wieder so ein bisschen die Absurdität dieses Rankings. Er ist 33. geworden mit 2.800 Punkten. Das ist fast nur die Hälfte der möglichen Punkte und steigt damit trotzdem von Platz 11 um drei Plätze auf Platz 8. Und so viel passiert jetzt vielleicht ja doch nicht mehr in der Saison. Jetzt konzentrieren sich alle noch auf die Weltmeisterschaft.
Naja, aber bei der Weltmeisterschaft, da, das wird halt noch das Rennen, was dann die Leute einbringen. Ne? Und ja. da geht es halt nochmal richtig um was.
Ja, ne? Also ja, wir beobachten das weiter, das Ranking,
genau, wie gesagt,
das
ist noch nicht durch.
Sehr amerikanisch geprägt, bei den Frauen noch mehr. Also bei den Männern haben wir Matt Hansen oben als US-Amerikaner vor Jackson Laundry, als Kanadier dann Patrick Lange. Dann kommen Colin Such, Chris Leifermann und Matthew Marquardt auf den Plätzen 4, 5 und 6. Also vier Amerikaner unter den Top 6 und ein Kanadier und Patrick Lange. So steht es momentan da.
Ja. Apropos Amerikaner, vielleicht noch ein Wort zu Sam Long.
Ja.
Ja, wie sagt man so schön, es hat nicht sollen sein. Er hat Wayne Gretzky zitiert, du haust garantiert, you miss every shot, you don't. Ach scheiße, wie heißt es denn nochmal? Also jeden Schuss, den du nicht nimmst, der kann dich treffen, quasi so, ja, im übertragenen Sinn. Und deshalb sagt er, es war ein Versuch. Also er hat es versucht, er hat gedacht, kann vielleicht funktionieren, hat nicht funktioniert, er ist nicht bitter deswegen. Er konzentriert sich jetzt wieder auf die T100. Er wollte es noch versuchen, ob es klappt für Hawaii, hat nicht geklappt. Ja, wird wieder ein anderer Tag kommen. Er guckt jetzt wieder auf die T100. Ist schon wieder unterwegs nach Hause, hat fantastische Eindrücke mitgenommen, so hat er sich geäußert, auch an der Strecke, man hat es immer wieder gesehen, die Leute haben ihn angefeuert. Ja, der hat sich auch so zum Publikumsliebling gemausert, kann man sagen. Also der hat schon seine Leute, das beachtet jeder.
Ja, also es fehlen schon so ein paar Namen in Kona, ne? Ein Joe Skipper fehlt, ein Sam Long fehlt. Aus deutscher Sicht hatten wir auch noch so ein paar, die man eigentlich immer so da.
Ja.
Ja, ne? Florian Angert, du hast ihn erwähnt, ja. Aber auch Maurice Clavel, Franz Löschke, der jetzt aufhört, ja. Also.
Ja, der Umbruch ist da. Aber ich meine, dafür sind jetzt, dafür haben wir halt die neuen Leute jetzt da, ne? Ja. Das macht es ja auch irgendwie spannend. Ich meine, die sind ja nicht alle so blutjung. Das kann man jetzt nicht von, naja. Also ist immer die Frage, was ist dann noch jung? Jonas Hoffmann ist 27. Bei Filmen Große Frise weiß ich es jetzt gar nicht, aber der ist auch noch jung auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal.
Ja, wir haben ja auch immer so dieses Thema, nach dem Olympiazyklus spülen wieder ein paar neue Leute rein, die es mal ausprobieren wollen. Tim Hellwig, unser Olympiasieger, möchte noch eine Mitteldistanz machen, glaube ich, dieses Jahr. Marlene Gomez-Göggel, die Quali knapp verpasst hat, hat beim Allgäu-Triathlon gewonnen. Ja, es gibt immer mal welche, die vielleicht dann da Spaß dran finden. Wir werden ja demnächst dann intensiver erstmal über die Ironman-WM der Frauen in Nizza sprechen.
Ja.
Mit 10 deutschen Frauen am Start. Können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, wer da noch dazugekommen ist am Wochenende und unter welchen Umständen. Aber ja, bei den Männern haben wir jetzt eben das Starterfeld komplett. Auch bei den Frauen ist es komplett. Für die Weltmeisterschaften sind wir durch für dieses Jahr. Jetzt geht es vielleicht noch um die 73-Weltmeisterschaften in so ein paar Rennen, aber es geht Richtung Saisonfinale.
Auf jeden Fall. Übrigens auch für unseren Ehre, wem Ehre gebührt, das so, seien wir so frei, unserem Kollegen Lars Wiechert.
Ja.
Den durften wir auch im Ziel begrüßen. Hat seine Altersklasse gewonnen, darunter macht das ja schon fast nicht mehr, ist zweiter Age-Grouper overall geworden, musste sich geschlagen geben, ein Belgier war vorne, ja. Seinen Namen habe ich vergessen, Michael Stockmann heißt er, glaube ich, ja, da hat er keine Chance mehr ranzukommen, aber ja, nach Hamburg, nach Norseman, nach Frankfurt wird's für Lars jetzt noch Hawaii heißen.
Eine vierte Langdistanz, ja, Frankfurt jetzt 8 Stunden 16, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, ne?
Und der hat es ja gar nicht geplant gehabt. Und es gibt jetzt Umstände, die es ihm dann doch ermöglichen. Unter anderem der Anruf bei mir am Montag, dass er sagte, wie sieht's aus? Muss ich in Hamburg arbeiten oder ich habe noch ein bisschen Resturlaub und ich würde gerne Hawaii machen. Ne? Und da kann man natürlich dann nicht sagen, nee, also ich freue mich super auf Lars auf Hawaii. Der hat ja eine richtige Rechnung da noch offen.
Ja.
Nach dem doch schwierigen Rennen da vor 2 Jahren inzwischen. Und da bin ich sehr gespannt. Und wie wir das kennen, wird er sich jetzt auch akribisch vorbereiten. Und ja, somit ist dann auch hoffentlich diese Going Long Serie, es werden zwar immer weniger Athleten auf YouTube in unserem Going Long, aber wir wollen natürlich Lars dann auch irgendwie begleiten nach Kona.
Ja, da haben wir uns natürlich mega, mega gefreut, irgendwie das auch zu sehen. Ich habe ihn dann natürlich aber immer wieder auf der Strecke gesehen und ich sag ihm schon immer so, du kannst dir nie sicher sein, lass dich nicht hängen. Irgendwo komme ich aus dem Busch gesprungen mit meiner Kamera und hab dich wieder, du musst ein gutes Bild abgeben. Und das hat er auch gemacht. Aber er war schon sehr hart, hat er auch zugegeben, mental hart. War ein heftiges Rennen.
Ja.
Aber gut,
ja.
So ist das.
Ja. Was gibt es sonst zu Frankfurt noch zu sagen? Es gab ja so eine etwas seltsame Slotvergabe, dass es auch schon Kona-Plätze für 25 für die Frauen
35.
gab.
35. Also für 35 Plätze für Frauen für das Jahr 25, ja. Genau.
Wie war die Slotvergabe?
Es gibt ein
Video auf dem YouTube-Kanal. Es wird auch noch die Tabelle kommen, so wie ich es gehört habe, mit den Quali-Zeiten in den einzelnen Altersklassen.
Genau, deswegen, da kann ich auch gar nichts. Ich habe sie auch gar nicht ganz mitbekommen. Anna war da, die hat das, wie gesagt, hat das Video gemacht zusammen mit Julia. Und die haben es auch komplett mitgekriegt, aber es war lang. Denn es gab, wie gesagt, 35 Plätze für Hawaii, für die Frauen, die man schon nehmen konnte. Aber gleichzeitig konnte man auch es gab noch 75 Plätze für Nizza, für die Frauen. Quasi jetzt in wenigen Tagen, wenn man so will.
Musste man sich entscheiden?
Nein, man konnte beides nehmen. Und es haben tatsächlich auch welche gemacht, aber wenige.
Ja.
Ja, also insgesamt muss man sagen, also die Hawaii-Plätze sind alle weggegangen von den 75 Nizza-Slots. Und da hat Paul Kay es auch ganz kurz und schmerzlos gemacht und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt hier nicht mit Aufrufen, trotz allem, aber irgendwann, weil sie mit den Frauen angefangen haben, die Männer müssen auch irgendwann mal ihre Slotvergabe haben und es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Wie gesagt, im übertragenen Sinn, Wortlaut kann ich jetzt nicht sagen, war aber so, wer ist quasi hier, wer will nach Nizza? Und dann haben sich 17 Frauen gemeldet und sind gesammelt nach vorne gegangen und haben sich angemeldet.
Okay.
Spricht
17 von
75.
Krass.
Mhm. Ja. Damit ist klar, also ich meine, da hätte man jetzt auch sagen können, das war vorher klar, also ich meine, da muss man schon wirklich aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, zu sagen jetzt, ich mache jetzt hier Frankfurt und dann mache ich jetzt in wenigen Tagen, ist es ja quasi
5 Wochen, ne?
Ja, mache ich Nizza, finanziell natürlich auch eine Geschichte, wir haben auch eine Age-Grupperin gehabt, die macht, hat jetzt Frankfurt gemacht, ich weiß gar nicht, was sie davor noch gemacht hat, aber die macht dann Nizza, macht Taupo und macht Hawaii. Also die hat quasi für alles sich gegönnt und jetzt eben da gestern eben beide Plätze eingesackt. Muss man schon ein ordentliches Limit auf der Kreditkarte haben, wenn man das realisieren will. Ja, das kann man so sagen. Ja, und bei den Männern sind alle Slots weggegangen. Das war auch nicht anders zu erwarten.
Kompetitiv weggegangen oder wurde auch weit durchgereicht?
Wie gesagt, das müssen wir uns nochmal angucken. Kann ich dir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so.
Werden wir noch nachher.
Ja, aber nicht so, weit, dass es wie es schon mal war. Mhm. Also natürlich sind natürlich auch zu diesem Saisonzeitpunkt auch welche dabei, die einfach schon einen Platz haben. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Spätes Frankfurt, auch ein spätes Hawaii dieses Jahr.
Bei Lars wäre es ja auch so gewesen, der hat ihn ja nicht angenommen in Hamburg. Genau, und hat sich ja jetzt hatte einen Sinneswandel. Aber solche Konstellationen gibt es ja, ne?
Ja.
Und von daher, das werden wir an anderer Stelle nochmal diskutieren, wie es da jetzt weitergeht. Man kann jetzt aber schon sagen, von der Quantität ist Frauen in Nizza kein Erfolgsmodell für Ironman.
Nee, es ist für uns ein bisschen absurd, weil wir haben doppelt so viele Frauen, Profifrauen am Start in Nizza wie Männer auf Hawaii, aber bei den Age-Gruppen wird es sehr dünn, ja. Obwohl es in Europa ist, das haben wir bei allen Slotvergaben gesehen, es wird eine kleine Ironman-Weltmeisterschaft und es wird Ironman auch, wir wissen, es gibt Ironman auch schon zu denken, wie man in Zukunft damit umgeht, weil ein Erfolgsmodell ist es nicht automatisch.
Ja, die werden ihre Schlüsse, es ist ja ihre Veranstaltung, sie werden ihre Schlüsse daraus ziehen müssen, wie sie, wie sie damit weitermachen wollen.
Ich glaube, es wird wieder so ein entscheidendes Jahr für Iron Man. Wir wissen ja auch, es wird nicht nur ein US-Präsident oder eine Präsidentin gewählt, sondern auch ein neuer Bürgermeister von Big Island. Ja. Es gibt tatsächlich 7 Kandidaten, inklusive des Amtsinhabers. Auch da ist es so, dass die für eine zweite Legislatur kandidieren können. Ja, Mitch Roth möchte gerne nochmal. Und den kann man ja einschätzen, was den Iron Man betrifft. Trotzdem hat auch er Dinge auf der Wahlagenda, indem er zum Beispiel auch dieses Thema, was wir in Großstädten kennen, Airbnb eher beschränken möchte und so, was wieder dann auch zu anderen Reisekosten für eine Ironman Hawaii-Teilnahme führen kann und so. Da hängt sehr viel jetzt noch im Herbst. Ja. Erstmal die Durchführung der beiden Veranstaltungen, die Reaktion der Bevölkerung und dann eben auch Wahlausgänge. Also ja, wir haben neue Spitzen bei Ironman.
Es wird ja nicht langweilig.
Nee.
Es wird ja nicht langweilig. Ja, um das Thema rund zu machen noch, du hast es vorhin erwähnt, bei den Frauen gibt es tatsächlich ja auch noch eine Frau, die noch dazugekommen ist.
Ja, es gibt 2 Veränderungen noch aus deutscher Sicht. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Svenja Tulls ist blöde gestürzt, ist abgeräumt worden auf dem Fahrrad. Und so wie es aussieht, wird sie nicht in Nizza starten. Ich weiß nicht, ob du es enger verfolgt hast.
Nee, nur auf Instagram die shocking Videos gesehen, tatsächlich. Das ist, für den Einzelfall ist es brutal. Also, aber das spielt ja natürlich so viel. Ich meine, klar ist das Rennen weg, das WM-Rennen, aber letztendlich muss man dann froh sein, dass man da mit dem Leben, oder sind sie ja auch dann, ja, ich weiß gar nicht, der findet da nicht die richtigen Worte, das angemessen auszudrücken, aber das ist so ein großer Schock, wenn sowas passiert. Da muss man dann erstmal wieder auf die Füße kommen. So. Aber das ist sie auch schon, man hat sie schon wieder gesehen, dass sie irgendwie unterwegs war.
Unterwegs ist, draußen ist und sich bewegen kann. Also mit ihr können wir leider nicht rechnen. Wir haben die beiden großen Mitfavoritinnen, Anna Haug, Laura Philipp. Nächste Woche erscheint die große Vorschau-Ausgabe. Ja, da ist das alles drin. Es gab noch einen notwendigen Eingriff, weil es eben noch auch einen Frauenslot gab am Wochenende in Kalmar in Schweden. Und da sah es eher so aus, als wenn wir Henrike Güber wieder sehen werden, die wir schon auf Hawaii in unserer Schau hatten als Age-Grupperin. Die im letzten Jahr in Rot, glaube ich, da war irgendwas mit der Laufstrecke und unbewusst irgendwie abgekürzt und so, da gab es eine Geschichte. Die hatte jetzt einen Slot in Schweden sicher, aber hat ihn nicht genommen.
Genau, die hat ihn nicht genommen und dadurch ist die Viertplatzierte zum Zug gekommen, Julia Skala, ebenfalls aus Deutschland.
Ja.
Und die hat zugeschlagen.
Ja.
Ja, so wieder ein neuer Name. Ein Slot gab es noch, war ein kleines Feld. Aber durchgewuselt und gut entschieden.
Ja.
So, und jetzt ist die Liste um einen Namen reicher.
Um einen Namen reicher. Aber ein Name wird fehlen.
Ja, und der wird wirklich fehlen.
Der wird wirklich fehlen.
Bin ich ganz ehrlich, vor allen Dingen mir auch. Mann, ich verlasse heute meine Neutralität ganz schön oft, aber du redest natürlich von Daniela Rief.
Ja.
Die gestern tatsächlich, als ich vorm Rechner saß und das Editorial für die nächste Ausgabe schrieb, das aufpoppte irgendwie auf meinem Telefon. Sie beendet mit sofortiger Wirkung ihre Karriere, die ja eigentlich erst nach der Weltmeisterschaft hätte enden sollen. Also von daher, wir waren ein bisschen vorbereitet, dass es passiert, aber irgendwie hat es mich dann doch echt hart getroffen, muss ich sagen. So, ich gedacht habe so, ach Mann, das ist schade.
Ja.
Und dass jetzt einfach diese fantastische Karriere zu Ende geht, ohne dass sie es am Ende nochmal allen zeigen konnte. Weißt du, so dieses, was ihr schon so oft gelungen ist, dass man gesagt hat, so, schauen wir mal. Und am Ende, bam.
Ja.
Da gab es viele Bams in ihrer Karriere.
Ja, ein Auf und Ab mit sehr, sehr vielen Aufs. Ja, wenn man so durch die Listen durchguckt, da sieht man lange Strecken, wo immer nur eine 1 davor steht.
Ja,
und dann gibt es so Dinge, wo mal so gar nicht zustande gekommen ist, ja, und dann gibt es ja auch viele Veränderungen in ihrem Leben, Änderungen im Coaching, dann macht sie das Ding selbst, dann geht sie doch zu Brad Sutton zurück und so.
Ja.
Man darf ja nicht vergessen, sie hat ja auch schon eine olympische Karriere, ja, also die war ja auf der Kurzdistanz auch schon richtig gut und ich erinnere mich so an das erste Interview, was wir mit ihr auf Hawaii geführt haben. Da war sie auf der Langdistanz noch nowhere, wo sie uns dann so absurde Sachen erzählte. Ja, Marathon bin ich schon mal gelaufen im Training. Da wusste ich aber vorher nichts von. Das hat Herr Brett einfach gesagt. Ne? Wir kamen irgendwie, wir haben am Abend vorher noch gefeiert und dann haben wir uns zum Training getroffen und hat er gesagt, so, ihr lauft jetzt einen Marathon. So in der Form war es irgendwie.
Das kann passieren. Das muss ja dann 2014 gewesen sein.
Ja, ist gut möglich. Ja, ja,
das war ihr erstes Hawaii.
Ja.
Und achso, vielleicht sollen wir erstmal nochmal sagen, warum. Also sie hat jetzt festgestellt, sie hat ja schon die ganze Saison irgendwie im Prinzip Probleme gehabt dann nochmal, musste dann auch immer wieder PTO-Rennen absagen und so, mit dem, also Schmerzen im Steiß, und hat jetzt letztendlich erst dann irgendwann festgestellt, dass es eine Entzündung des Rückenmarks ist. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, konnte man nochmal versuchen, ob man das hinkriegt. Also sie hat dann hier auch, was wir öfter schon gesehen haben, diese Gewichtsreduktion, also mit weniger Körpergewicht auf, nicht Körpergewicht, also auf dem Laufband laufen, aufgehängt.
Ja.
Meine Güte, Wortfindungsschwerung. So, dass man, genau, dass man halt weniger Belastung hat. So.
Ja, ja.
Damit hat sie es nochmal versucht und sie hat alles versucht, da ranzukommen nochmal, dass sie es in den Griff kriegt, aber musste jetzt letztendlich dann einsehen, dass es nichts wird und dass es vernünftiger ist, auf die Signale des Körpers zu hören, der sagt, mach jetzt schon Schluss und nicht erst nachdem, weil sie konnte keine dicken Gänge mehr treten auf dem Rad und alles das, was man bräuchte, um in Nizza auf diesem Kurs, den sie so gerne noch machen wollte, nachdem sie gesagt hat, Hawaii ist ausgespielt, habe ich durchgespielt mehrfach, aber Nizza mache ich nochmal, das liegt mir, wird es jetzt nicht mehr dazu kommen. Genau, das hat sie entschieden und hat sich verabschiedet mit einem sehr emotionalen Video, wo sie auch öfter mal kurz anhalten muss und wo man merkt, so, oh, jetzt gibt's gleich. Immer dann, wenn es durchkommt, was sie für eine Kämpferin schon immer war, dass sie einfach auch jetzt sich eingestehen muss, dass sie quasi diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Sie sagt, sie ist total fein damit, dass sie alles gegeben hat. Das wollte sie unbedingt. Mhm. Dass sie gesagt hat, so nicht jetzt irgendwie so halbgar, sondern einfach sagen, ich gebe alles dafür, dass es funktioniert. Und wenn nicht, dann nehme ich die Niederlage hin. So wie sie immer ihre Niederlagen hingenommen hat. Mhm. Und ja, für mich persönlich, du hast gerade von ihrem ersten Interview gesprochen, was du gesagt hast, auf Hawaii 2004, ist auch so ein bisschen, unsere Langdistanzkarrieren laufen quasi parallel. So 2014, weiß ich noch ganz genau, war so der Ironman, wo ich Sebastian Kienle da gesehen habe, ihn siegen gesehen habe und danach dann eben auch Daniela Rief um ihr Leben hab laufen sehen, weil von hinten eine unfassbar laufende Mirinda Carfrey angerannt kam und sowas hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen vorher. Ja. Wie laufen die denn? Das ist ja Wahnsinn. Die eine ist die ganze Zeit vorne und dann kommt die noch von hinten. Die war doch schon komplett weg. Mirinda Carfrey damals mit einem Fabelmarathon. Ich gucke gerade mal eben schnell nach. Was ist sie damals? Wo war das? Kriege ich nicht mehr hin. Wo war's? Egal. Was ist sie gelaufen? 2,50. Hat sie damals, das war unfassbar gut, hat sie halt noch eingeholt. Und ja, das war das letzte Mal für lange Zeit, dass Daniela Rief ein Rennen verloren hat. Da hat sie gesagt, okay, alles klar, so geht das. Und jetzt gehe ich da ran. Und ich habe da in dem Moment entschieden, ich will Langdistanz-Triathlon machen und habe mich angemeldet dann und habe dann in 2015 meine erste Langdistanz gemacht. Ja, und ihre Langdistanz-Karriere lief dann erfolgreich im Gegensatz zu meiner. Lief die halt durch. Du hast vorhin diese Liste angesprochen. Also wenn man sich diese Siegesliste anguckt, das ist einfach Wahnsinn. 73 und Langdistanz natürlich. Sie hat da keine Unterschiede gemacht. Sie hat einfach fast alles gewonnen und wirklich, es geht wirklich schneller, über die ganzen Jahre die Rennen aufzuzählen, wo sie nicht gewonnen hat. Und da fällt mir natürlich sofort Frankfurt ein, wo sie hier frierend am Straßenrand stand, DNF.
Ja, ja.
Das war das eine Rennen, ein DNF. Und dann tatsächlich 2016 die Weltmeisterschaften in Australien, wo sie Vierte geworden ist. Holly Lawrence, damals Weltmeisterin, hat man auch fast schon vergessen.
Ja, wenn 73, so. Ja.
Ja. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht ihre Nicht-Siege aufzählen, sondern wie hast du Daniela Rief erlebt in ihrer Karriere?
Wie habe ich sie erlebt? Sie war immer besonders, ja, also am Anfang war sie so komplett unbedarft, feilschnell, ja, also sie war ja sofort auf der Langdistanz deutlich erfolgreicher als auf der Kurzdistanz, wo sie auch schon Erfolge stehen hatte. Es ist ja nicht so, dass sie da No-Name war, ja, also ist da voll eingeschlagen. Sie war immer so ein bisschen... sie hatte immer so was Mystisches, weil man eben auch wusste, sie trainiert mit Brad Sutton. Es gab immer Spekulationen über ihr Privatleben und so. Sie war ein Superstar in der Schweiz, also ist bis heute ein Superstar in der Schweiz. Ja, also das ist, was Jan Frodeno für uns in Deutschland ist, ist Daniela Rief in der Schweiz. Ja, mit gleichen Sponsoren teilweise, ja. Also da überschneidet sich viel von der Uhr bis zum Auto. Da ist schon, sie hat den Sport auch für die Frauen, glaube ich, auf ein anderes Niveau gehoben. Da gibt es auch diese Geschichten, dass sie dann auch nach Weltmeisterschaftstiteln mal so die Konkurrenz des Vortages eingeladen hat, um richtig Party zu feiern, weil sie nicht unbedingt von dem Preisgeld leben musste. Das durfte dann vor Ort schon ausgegeben werden, so ungefähr. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber die hatte schon sowas, ich will nicht sagen Außerirdisches, aber schon so irgendwo eine, weil wir ja eben von Anfang an sie kannten und sie begleitet haben, auf der Ebene natürlich irgendwo was Nahbares auch, weil sie uns natürlich auch kannte, auf der anderen Seite aber auch sehr unnahbar war.
Weil man gar nichts wusste. So richtig, ja.
Und weil auch in manchen Phasen dann immer wieder das Management dazwischen geschoben wurde und man einfach auch dann auch so das Gefühl hatte, ja, wir sind ja nur ein Triathlon-Medien, die spielt in höheren Ebenen in manchen Bereichen.
Genau, aber eben interessanterweise nicht, wenn man auf sie getroffen ist, sondern
im persönlichen Umgang.
Genau, nee. Sondern nur so in der ganzen Organisation und so weiter, ne, und wie das alles abzulaufen hat und so, war auch schon ganz früh eine, die dann gesagt hat, so, ja, ich mache so einen Pressetag quasi, ne, so irgendwie, und da könnt ihr dann vorbeikommen und so, aber wenn man dann da war und wenn man sie angesprochen hat, dann hat sie immer sich Zeit genommen, hat immer Rede und Antwort gestanden, auch nach den Rennen, die richtig schlecht gelaufen sind für sie, ne, keine Sekunde daran verschwendet, irgendwie zu sagen, nee, danke, heute nicht oder so. Was wir alles schon erlebt haben, von großen Namen und auch von deutlich, deutlich kleineren Namen, dass dann Befindlichkeiten sind, ist halt bei ihr nie gewesen.
Ja, und dann so eine Mischung aus mal Maschine, aber dann eben auch wo richtig Sand im Getriebe der Maschine war, mit so Tagen, die gebraucht waren, mit Tagen, wo sie echt noch den Spieß umgedreht hat. Wir erinnern uns an den Quallenbiss auf Hawaii damals. Ja. Eigentlich ein Tag, wo viele andere im Krankenhaus gelandet wären und nicht auf dem Podium. Sie ist ja nicht weg. Ne? Wir werden auch sicher sie noch häufiger sehen. Wir hoffen, dass wir sie in Nizza sehen und so weiter. Aber als Athletin war sie schon... mir fehlt so das passende Wort. Ich hatte das Wort gerade, jetzt ist es weg. Es wäre jetzt falsch zu sagen, Diva, das war sie nicht. Aber schon eine besondere Person, eine nie langweilige Person, auch wenn sie teilweise sehr verschlossen war, aber sie war nie langweilig. Ja, da gibt es andere, die sind blasser.
Ja, und vor allen Dingen ist das auch so, was ich immer so interessant fand, war, dass sie so manchmal von außen so dieses, das ist so eine Triathlon-Maschine und so quasi angedichtet wurde, so einfach aufgrund ihrer Erfolge, weil sie einfach nur gewonnen hat, so, ne, und immer nur gesagt, immer so, ja, langweilig, natürlich gewinnt Daniela Rief, Also und dieses Rob, aber wenn man sie dann getroffen hat, ist sie genau das Gegenteil. Das heißt, auf Partys, du hast es anklingen lassen, ist einfach ein Party-Animal, die feiert gern, die ist einfach ein fröhlicher Mensch. Aber das spielt dann im Rennen natürlich keine Rolle, aber so super nett, super, hat immer, keine Ahnung, mit den Schweizern sich getroffen auf Hawaii, war mit denen essen abends noch und so weiter, mit den Schweizer Athleten. Also wirklich überhaupt gar keine 0,0 Star-Allüren, aber mit Zug zum Tor.
Ja.
Also ich weiß auch mal, sie hat mal eine Zeitstrafe oder eine Verwarnung bekommen in Rot, weil sie sich anderswo eingeschwommen hat. So, weißt du, so solche Sachen, weil sie gesagt hat, ich muss mich jetzt halt einschwimmen. So, und wenn ich das da nicht kann, muss ich das halt machen. Du hast diese Brad Sutton Zitat Geschichte erzählt, dass er gesagt hat, wenn du da mit Lederhosen auf dem Dings rumturnst, musst du dir einen neuen Trainer suchen beim Erdinger Abend sozusagen.
Ja, genau, genau.
In Rot. Ja. Das war Brauch. Die Topstars sollen kommen und sollen da den Abend vorher feiern. Er hat gesagt, das ist unprofessionell.
Ja,
das
ja.
wird nicht gemacht.
Ja,
das wurde auch nicht gemacht.
Nee. Ja, ich glaube schon, dass diese Kombination Reef und Sutton sehr, sehr gut funktioniert hat, ja, weil sie eine Athletin war, die das angenommen hat. Ja, wir kennen so das, so Auszüge aus dem Sutton-Regime, was ja auch so ein bisschen nicht schleierhaft, aber so ein bisschen, die machen ihr Ding, ja, und ja. Man hört Mythen aus diesem Ding, ja, also ich habe ihn übrigens gesehen, der stand in Paris an der Strecke als Nationaltrainer,
ja.
China.
Ja. Und hat ja unfassbare, erfolgreiche Athletinnen hervorgebracht, aber in dem Moment, also entweder du packst es, dann wirst du sehr erfolgreich, oder du packst es nicht, dann bist du aber auch weg vom Fenster.
Ja. Er hat auch viele Leute verschlissen und Daniela Reef passte da rein, glaube ich.
Ja.
Ne?
Also und sie hat es ja sogar selbst, also es ist ja auch eine Form von Größe auch, dass man sagt, okay, ich habe alles gewonnen, ich brauche aber jetzt für mich, muss den nächsten Schritt gehen, ich will das selber machen, ich habe so viel Erfahrung jetzt gesammelt, ich will für mich selbstverantwortlich sein.
Ja.
Dann war sie nicht so erfolgreich und hat gesagt, so, okay, das ist ein Learning, ich gehe wieder zurück zu ihm.
Ich glaube, das war für sie die größte Herausforderung, am Ball zu bleiben in Phasen, wo sie letztendlich unschlagbar war. Also ich erinnere mich noch an ihr Zitat, das war so, ich glaube, das war, Rapperswil war ja eins ihrer regelmäßigen Rennen, ihrer Heimrennen, wo es für sie eigentlich nur darum ging, dass nicht zu viele Männer am Ende vor ihr im Ziel sind.
Ja.
Ne? Also, wo das Frauenfeld schon keine Rolle mehr spielte, wo sie sich wirklich als Motivation raussuchen und rausnehmen musste, so weit wie möglich in die Top Ten der Männer vorzustoßen. Ja, weil der Sieg bei den Frauen einfach bei so kleineren Rennen keine Motivation mehr für sie sein konnte.
Ja, alles gewonnen, was irgendwie geht. Weltmeistertitel ohne Ende auf der Mitteldistanz und auf der Langdistanz. Die Triple Crown gewonnen damals, die Millionen abgeräumt.
Ja,
und dann eben auch noch, der Sieg von St. George wird mir in Erinnerung bleiben, wo sie das erste Mal so richtig aus sich rausgegangen ist. Ne? So nicht einfach nur so, yes, ich hab's geschafft, vielen Dank, wo ist meine Uhr? Ich brauche hier mein Getränk und so. Und jetzt, wo machen wir die Fotos? Sondern wo man richtig gemerkt hat, so den wollte sie unbedingt. Und dass das da geklappt hat. Und in was für einer Art und Weise, dass die mitgefahren sind, die anderen Athletinnen auf dem Podium, quasi ja Applaus geklatscht haben und gesagt haben, so, Alter, wie gut warst du denn heute? Das war extrem beeindruckend und wie sie da die 5 hochgehalten hat, ihre Handfläche gezeigt hat, das werde ich nie vergessen. Und und dann natürlich, ja, als, sagen wir mal, als krönender Abschluss, denn danach muss man sagen, ging es halt nicht mehr.
Eine Anekdote so, noch zu St. George, das werde ich auch nie vergessen. Wir haben unsere Live-Show am Tag danach vorbereitet, hatten Age-Group-Sieger eingeladen und haben natürlich angefragt bei den Weltmeistern damals. Und haben niemals damit gerechnet, dass die kommen. Ja? Weil wir wissen immer, die sind dann gefragt am Tag nach so einem Rennen und dann ist noch ein Breakfast with Bob und dann gibt es Lokalpresse, die mit den Athleten telefonieren wollen und so. Ne? Und kurz vorher kam dann die Nachricht, sie kommt. Ich glaube, es lief auch übers Management. Und im gleichen Moment die Nachricht von Christian Blumenfeld. Ich komme auch rüber, der schlappte dann mit seinen Birkenstock-Schuhen da an. Wir wussten gar nicht, wie nah die bei uns wohnten. Ja, es wohnten irgendwie alle im gleichen Viertel von St. George, da in diesem Neubauviertel. Und da hatten wir auf einmal Daniela Reef und Christian Blumenfeld da sitzen, die ja beide in diesen Kreis der Goats gehören. Ja, also es ist jetzt so ein bisschen schwierig zu diskutieren, ist Daniela Reef die größte aller Zeiten? Es gab eine Paula Newby-Fraser, es gab eine Natasha Battmann. Das wird sich nie endgültig lösen lassen.
Nee,
aber
das kommt drauf an, wie man es misst und so. Ne? Aber ja, also ich, was ich halt finde, ist halt eben auch dieser Zeitraum, in dem sie das halt geschafft hat, erstens diese Siege immer wieder zu schaffen und dann auch immer wieder, also vor allen Dingen dann jetzt nach Rückschlägen dann auch wiederzukommen. Und das war das, zu dem ich vorhin angesetzt habe, ihr Auftritt letztes Jahr in Rot. Das war nochmal, so ein Rennen, wo man gesagt hat, wie konnte man denn jemals an Daniela Rief zweifeln?
Ja, ja, ja.
So, ne? Und sagen so, oh, ob die das noch drin hat und so weiter. Die hatte das noch drin, aber wie? Und so, ich meine, auch diese Zeit ist jetzt schon wieder Geschichte. Und danach kam halt wirklich keine, aufgrund, aus verschiedensten Gründen, keine guten Ergebnisse mehr für sie zustande. Deswegen ist für mich so, ja, Rot letztendlich ist so das, der Stern, der nochmal oben, wo es nochmal richtig geleuchtet hat, wo man sagen konnte, so, boah, da hat sich es nochmal allen gezeigt und hat nochmal richtig, richtig einen rausgehauen. Ja, und dann ist es ja auch gut. Die Karriere ist ja rund.
Ja, ja, ja.
Ja, ach, das, ja. Also ich, wie du gerade gesagt hast, ich hoffe, dass wir sie noch sehen und sprechen können in Nizza, und sie will dem Sport auch erhalten bleiben. Das finde ich sehr, sehr schön, weil da geht tatsächlich eine ganz, ganz, ganz große.
Ja, muss man so sagen.
Ja. Ja.
Damit gehen auch wir in den Feierabend.
Ja, das gehen auch zwei ganz große in den Feierabend jetzt. So kann man es sagen. Ist doch ein herrliches Schlusswort.
Ja,
das
ja.
sollen andere bewerten. Ah ja.
Ja.
Ja, war schön. Da werden wir auch sicherlich noch was machen und auch, ja, wie gesagt, sie ist ja nicht aus der Welt, aber den Schock von gestern muss ich dann doch erstmal verdauen. Und jetzt gucken wir mal, was da noch so passiert,
mit Daniela Rief. Ja, es wird viel passieren. Es sind nur noch 4 Wochen am Sonntag bis zur ersten Ironman-WM dieses Jahres. Wir haben ja dieses Jahr eine sehr späte Saison, da sowohl die Ironman-Weltmeisterschaften beide später sind als in dem vergangenen Jahr und vor allem die 73-WM eben auch sehr, sehr spät, erst Mitte Dezember. Wir wissen immer noch nicht, wie die T-100-Serie ausgeht, ja, ob es ein großes Finale noch irgendwo gibt.
Wir werden sehen.
Die Ironman Pro Series, es gipfelt jetzt alles so Richtung Saisonende. Auch die Kurzdistanzler wollen natürlich jetzt, ich meine, jetzt haben wir 4 Olympiasieger, die wollen natürlich auch nochmal performen. Es gibt noch ein großes Finale. Es wird gewählt. Der Welttriathlonverband bekommt einen neuen Chef, eine neue Chefin, ja, wo ja auch sehr viel von abhängt. Wir haben neulich die Diskussion hier intern geführt, ob irgendwann auch die Langdistanz mal olympisch wird. Sehe ich auf absehbare Zeit nicht. Nein. Aber wer weiß, was sich alles noch tut. Wir haben so viele Veränderungen gesehen. Ja, erstmal lassen wir jetzt die Dinge, die waren, ein bisschen sacken und dann geht es mit voller Kraft nach Nizza.
So ist es.
So ist es. Nächste Woche könnt ihr Nizza mitlesen. Da gibt es die große Vorschau mit Streckenanalysen, mit was bedeutet das für die Frauen, ja, welches Rad sollte man denn mitnehmen, mit deutschen Profi-Rookies, mit Age-Grupperinnen, die zu Wort kommen, die sich da vorbereiten.
Und die Weltmeisterin kommt zu Wort.
Und die Weltmeisterin. Und
die Charles Barkley berichtet, wie es um ihren Saisonaufbau steht.
Ja.
Spannendes Heft.
Gut. Also, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir.
Euch danke fürs Zuhören. Fleißiges Weitertraining in diesem Spätsommer und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao, ciao.